Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 20. Dezember 2024. Die Weihnachtszeit ist die schönste Zeit des Jahres, mit oder ohne Schnee, viel Hektik, aber eben auch schon viel Besinnlichkeit. Ich hoffe, Sie werden die kommenden Tage in vollen Zügen genießen können. Nur noch ein paar Mal schlafen und dann kommt das Christkind, und das schönste Geschenk haben wir Ihnen ja bereits gestern unter den Christbaum gelegt, die neue prächtig gestaltete Platinausgabe der Weltwoche. Hier habe ich sie, sie funkelt und strahlt. Man muss immer aufpassen, wie man sie da in die Kamera hält, dass sie nicht geblendet werden. Doch zunächst ein Live-Read, eine gesprochene Werbeanzeige. Haben Sie auch schon bemerkt, dass Ihre Bodenheizung nicht mehr gleichmäßig warm wird, oder kommt aus Ihren Trinkwasserleitungen immer wieder Rostwasser? Die Neff Group ist die Erfinderfirma für Rohrinnensanierungen im bewohnten Gebäude. Bodenheizungen und Trinkwasserleitungen können nämlich ohne Baustelle wieder instand gestellt und für die nächste Generation geschützt werden. 80 hochmotivierte Mitarbeitende kümmern sich bei der Neff Group täglich darum. Das Vorzeige-KMU mit Hauptsitz in Freienbach, Kanton Schwyz, und Niederlassung in Villeneuve, Kanton Watt, ist ein echter Schweizer Familienbetrieb mit Herzblut und Erfindergeist. Seit 1985 verfolgt die Neff Group ein Ziel: Sanieren statt ersetzen, sanieren statt ersetzen. Das gilt sowohl für Bodenheizungen wie auch für Trinkwasserleitungen. Das Unternehmen ist ISO 9001 zertifiziert und kompensiert seine CO2-Restemissionen vollständig in der Schweiz. Melden Sie sich bei Problemen mit Ihrer Bodenheizung oder den Trinkwasserleitungen für eine kompetente und kostenlose Erstberatung auf www.naef-group.com, also www.naef-group.com, oder telefonisch unter 044 786 79 00. Ich wiederhole: 044 786 79 00. Hier noch meine Regieanweisungen. Sie können es vielleicht lesen. Ja, es ist gut zu erkennen. In blau die Internetadresse und gleich danach die Telefonnummer. So, jetzt sollten Sie es notiert haben bei entsprechenden Problemen. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Mit diskreter Hilfe aus Washington. Die US-Regierung finanziert Journalisten, die Banken wie die Credit Suisse anprangern. Eine interessante News in der Neuen Zürcher Zeitung habe ich heute Morgen gelesen. Also die Angriffe, die Sie in den Medien lesen konnten, auch von diesen internationalistischen Journalistenkartellen, da von der Süddeutschen und wie sie alle heißen, die sind von Quellen gespeist worden, die von der US-Regierung zum Teil finanziert werden. Ich meine, man hat das ja immer schon gewusst und geahnt und gedacht, dass hier natürlich über die Medien auch ein Weltkrieg der Finanzplätze ausgetragen wird. Nur wir Schweizer, unsere Politiker waren so naiv, sich dann auch noch entsprechend der Ratschläge, Anweisungen und Kritik jener, die ja nichts für den Schweizer Finanzplatz übrig haben, also sozusagen von den Gegnern die Agenda diktieren zu lassen, mit großen Problemen. Ein interessanter Artikel heute bei den Kollegen der Neuen Zürcher Zeitung. Das große Thema am Freitag ist die Unterzeichnung dieses neuen Rahmenvertrags der Schweiz mit der Europäischen Union. Ein Kolonialvertrag, ein Unterwerfungsvertrag, fremde Richter, fremde Gesetzgeber, fremde Sanktionen, und zum Dank dürfen wir auch noch bezahlen. Unglaublich, am Nasenring lässt sich die Schweiz da Richtung Brüssel führen. Und das Unglaubliche ist ja, meine Damen und Herren, dass die Schweiz ja eben überhaupt nichts bekommt und zweitens bezahlt und drittens, dass die Kommissionspräsidentin von der Leyen nun, wie ich gehört habe, heute sogar in der Schweiz aufkreuzen sollte, um zusammen mit unserer Bundespräsidentin Viola Amherd die Unterzeichnung dieses Vertrags durch den Bundesrat feierlich zu begehen, so als ob das bereits eine abgeschlossene, beschlossene Sache sei. Das ist ein Affront, meine Damen und Herren, denn in dieser Frage hat nicht der Bundesrat, nicht die Bundespräsidentin das letzte Wort, sondern das Parlament das vorletzte und das letzte dann Volk und Stände. Also der Bundesrat ist gar nicht befugt, Bilder zu produzieren, die vorgaukeln sollen, die suggerieren sollen, als ob die Schweiz hier gewissermaßen diesen Vertrag nun tatsächlich hochoffiziell durch die Regierung hat unterschreiben lassen. Da wird dem Ganzen eine Symbolik aufgehalst, aufgepappt, die nicht der Tatsächlichkeit entspricht. Aber man versucht natürlich hier geradezu mit der Brechstange die Schweiz in die EU zu hebeln. Und ich sage Ihnen Folgendes: Diese Bundespräsidentin Viola Amherd, bis zum Beweis des Gegenteils, ist sie für mich eine Politikerin, die die Schweiz in die EU führen will, koste es, was es wolle. Und wenn man solche Bilder produziert, dann hat man auch die Achtung vor dem Souverän in der Schweiz verloren. Dann fehlt der Respekt vor dem Volk gegenüber den Kantonen. Das gehört sich einfach nicht. Das ist nicht nur unanständig, das ist eine Missachtung unserer demokratischen Institutionen. Wenn der Bundesrat sich nun hinstellt, wenn sich das tatsächlich so bewahrheiten sollte, das werden wir sehen, dass Frau von der Leyen in der Schweiz hier zu einem Fototermin mit der Bundespräsidentin erscheinen wird. Sollte dies passieren, meine Damen und Herren, ich hoffe immer noch, dass das nicht der Fall sei. Ich hoffe, dass ich mich irre hier. Aber wenn das heute dazu kommt, dann, meine Damen und Herren, meine Sicht, meine Meinung dazu ist, das ist eine wirklich himmeltraurige Missachtung der Gepflogenheiten, aber eben auch der Machtverhältnisse in der Schweiz. Der Chef in der Schweiz, das sind die Bürger, das sind die Kantone, das sind nicht die Bundesräte und nicht die Parlamentarier. Und wenn sich der Angestellte aufführt wie ein Chef, ja, dann reden wir in der Politik von einem stillen Staatsstreich. Nichts anderes ist das, aber zum Glück kann das noch korrigiert werden. Zum Glück ist das eben nicht das letzte Wort, aber es ist der Versuch, hier auch eine Symbolik zu produzieren, die selbstverständlich auch vollendete Tatsachen schaffen will, die beziehungsweise dieses ganze Geschäft in eine bestimmte Richtung drücken möchte. Ebenfalls auf der Agenda im Bundeshaus heute, wir werden uns das auch anschauen, wir werden darüber berichten, unsere Kollegen im Bundeshaus, ich werde voraussichtlich auch in Bern sein, um da mir einen persönlichen Augenschein zu verschaffen. Danach noch der PUC-Bericht, also der Bericht zu diesem CS-Debakel, da wird man gut schweizerisch vor allem jene kritisieren, die nicht mehr im Amt sind, um die zu verschonen, die heute noch im Amt sind, genau unter die Lupe genommen werden muss. Und wir schauen dann, was da die entsprechenden Erkenntnisse sind. Genau unter die Lupe genommen werden muss das Verhalten unserer Behörden, des Bundesrats und der FINMA im Zusammenhang mit diesem Credit Suisse-Debakel. Da muss etwas gewaltig schiefgelaufen sein, wenn die aufgerüstete Überwachungsbehörde die Finanzmarktaufsicht angeblich nicht gesehen hat, was sich da anbahnt, die Fehler des Managements. Ich meine, das ist wie ein Bademeister, der lauter Betrunkene baden lässt und sich am Schluss wundert, dass die Betrunkenen ertrinken. Ich meine, natürlich sind die Betrunkenen selber verantwortlich, wenn sie betrunken ins Badewasser steigen, in den Tiefseepool. Aber der Bademeister sollte sie erst gar nicht schwimmen lassen, sonst brauchen sie den Bademeister nicht mehr. Also hier hat auch der Bademeister, haben die Regulatoren versagt, und ich habe das dringende Verdachtsgefühl, dass eben auch eine Art Komplizenschaft da bestanden hat zwischen der Jahrzehnte, ja jahrhundertelang staatstragenden Kreditanstalt und Credit Suisse und den Behörden in Bern. Die haben auch deshalb so zahnlos da überhaupt nicht Position markiert, weil sie doch dieser Credit Suisse über mögliche politische Verfilzungen hindurch keinen Gesichtsverlust bescheren wollten, was dann umgekehrt beim Credit Suisse Management wieder ein Gefühl falscher Sicherheit erzeugt. Also hier, das riecht geradezu nach Verfilzung. Ich bin sehr gespannt, ob das ans Licht kommt. Man scheint sich jetzt ja darauf verständigt zu haben, in Bern mit dem Finger bereits auf die UBS zu zeigen, auf eine UBS, die immerhin, und das wird dir überhaupt nicht mehr angerechnet, die Hand geboten hat, hier dieses Problem zu lösen. Man hat am Schluss eine privatwirtschaftliche Situation schaffen können. Es gab Bankgarantien durch den Staat. Diese Garantien hat die UBS zurückgezahlt und jetzt plötzlich steht sie am Pranger, so als ob sie ein Problem geschaffen habe. Und das ist, da hat sich etwas verschoben und ich glaube, wir sollten auch sehr, sehr kritisch auf die Behörden schauen in dieser Hinsicht, auf die Regulatoren, auf die Aufsicht, die sicherlich gravierende Fehler gemacht hat. Fehler, die nicht davon ablenken sollen, dass auch die Bankmanager große Fehler gemacht haben. Sie tragen am Schluss die Verantwortung, wenn ihr Unternehmen verliert. Daran darf es keinen Zweifel geben. Aber wenn der Staat so stark hineinregiert, dermaßen Präsenz markiert, dann ist hier eben auch dies entsprechend genau zu untersuchen, genauestens unter die Lupe zu nehmen. Also ein sehr intensiver Tag. Und es ist ja bemerkenswert, dass so etwas in die unmittelbare Vorweihnachtszeit gelegt wird. Auch das ist natürlich alles Politik, meine Damen und Herren. Man möchte natürlich, weil es sich um brenzlige Geschäfte handelt, vor allem natürlich diese EU-Unterwerfung, man möchte hier eine allzu große Debatte unterbinden. Man möchte sozusagen, dass das Ganze narkotisiert wird, jetzt durch die Weihnachtszeit. Aber ich kann Ihnen versprechen, meine Damen und Herren, wir von der Weltwoche bleiben dran. Natürlich jetzt online, weil die gedruckte Ausgabe, die ist da und im Print legen wir eine Weihnachtspause ein. Wir kommen dann im neuen Jahr zurück, aber online sind wir laufend für Sie da, selbstverständlich. Kampf ums Armeebudget, die Bürgerlichen lenken ein, aber das Geld fehlt noch immer. Ja, man baut jetzt die Schweizer Streitkräfte, die Armee, muss ich sagen. Streitkräfte ist ein Begriff, den wir auf die Schweizer Armee nie bezogen oder nie angewendet haben. Ich finde das gut, ich finde das richtig, dass durch den Kälteschock aus dem Osten, durch den Kälteschock, den Wladimir Putin repräsentiert, allmählich die Leute auch hier wieder aufwachen. Man braucht eben eine starke Armee, man darf die Verteidigung nicht vernachlässigen, so wie es die Schweiz gemacht hat in den letzten, ja, im Grunde 30 Jahren. Das rächt sich jetzt aufs Fürchterlichste. Aber die Frage ist nicht nur, wie viel Geld schaufelt man jetzt da in diese Armee hinein? Die Frage ist natürlich auch, haben wir überhaupt in der Schweiz noch einen Wehrwillen? Wie kreieren wir diesen Wehrwillen? Sicherlich nicht dadurch, dass wir eine Patrouille Suisse abschaffen, die sozusagen als Luftwaffe des Herzens öffentlich Präsenz markiert hat. Ich meine, die Schweizer Armee ist mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden. Früher gab es da noch große Manöver, gab es Defilés, die wurden natürlich von links angeprangert, aber die haben gezeigt, dass unsere Milizarmee, unsere stolze Milizarmee Teil unserer Gesellschaft ist. Und da geht es eben auch darum, das wieder zurückzubringen. Aufhören mit dieser NATO-Anbindung und Anbiederung. Bringt die Schweizer Armee in den Zentralnerv der Schweiz zurück, bringt sie gewissermaßen in die Herzen und in die Hirne der Leute zurück. Das ist die entscheidende Aufgabe, nicht sich jetzt hier mit der NATO zu verbandeln. Ich habe Diskussionen mit Schweizer Armeebefürwortern, die sagen, ja, aber die Schweiz, sie muss doch jetzt, weil sie eben gerade, weil sie nicht verteidigungsfähig ist, muss sie doch mit der NATO entsprechende Kooperationen üben für den Fall, dass wir angegriffen werden. Das ist dummes Zeug, meine Damen und Herren. Die Schweiz hat zunächst dafür zu sorgen, wenn sie immerwährend umfassend und bewaffnet neutral sein will, glaubwürdig eine Verteidigung aufrecht zu erhalten. Aber das Wichtigste ist die Neutralität. Wenn wir da in aller Offensichtlichkeit jetzt irgendwelche gemeinsamen Übungen machen, den Bündnisfallproben mit der NATO, dann sind wir ja nicht mehr neutral. Das ist ja logisch. Meinen Sie, die Russen oder die Chinesen, die Nicht-NATO-Mitglieder, empfinden die Schweiz noch als neutral, wenn wir jetzt da in aller Offensichtlichkeit gemeinsame Übungen mit der NATO machen? Das ist ja das Gegenteil von Neutralität. Würde man auch solche Übungen machen, um die Kriegstüchtigkeit zu planen mit der russischen Armee? Ja, können Sie sich vorstellen, die von der NATO sagen dann schon, ja, die Schweiz ist vorbildlich neutral, ihr seid ja auf unserer Seite, das ist das amerikanische Neutralitätsverständnis, neutral ist, wer für uns ist, man ist, sonst ist man gegen uns. Die haben null Musikgehör für das, aber wir müssen für die Schweiz schauen, das ist falsch. Das ist eine richtige Diagnose, auch unserer Armeeführung von Thomas Süssli. Ja, wir sind nicht mehr verteidigungsfähig, aber die Schlussfolgerung ist falsch. Mehr NATO, gleich weniger Schweiz, gleich weniger Neutralität. Brandgefährlich, macht uns auch zum Ziel potenzieller russischer Angriffe. Putins Atomkriegsdrohungen werden zum Ritual, so höhnt die Neue Zürcher Zeitung. Ich sage einfach nur, unterschätzt das nicht, liebe Freunde, liebe Kollegen, ich finde diese flagrante Überheblichkeit, wie man das einfach wegputzt, ja, da dieser Putin, diese Flasche, was hat man dem nicht alles an den Kopf geworfen, was hat da nicht zuletzt die NZZ alles an Fehlprognosen geliefert? Ich meine, wenn ich mit der anderen Sicht so falsch gelegen wäre, ich könnte mir das gar nicht erlauben, man hätte hier schon längstens Mattscheibe, mir würde kein einziger Mensch mehr zuhören, wenn ich mir diese Fehler erlaubt hätte, die sich der Mainstream erlauben kann. Das ist ja auch das Gute, wenn sie außerhalb des Mainstreams stehen. Sie dürfen keine Fehler machen, sonst sind sie weg. Die anderen können 1000 Fehler machen, wenn sie da mitschwimmen im Strom. Das fällt überhaupt nicht auf. Aber wenn sie den Strom herausfordern, wenn sie gegen den Strom schwimmen, dann dürfen sie überhaupt keinen Fehler machen. Diese sogenannten Drohungen sind meines Erachtens äußerst ernst zu nehmen. Und man soll nichts dazu beitragen, hier fahrlässig aus einem Gefühl der Überheblichkeit heraus ein Szenario heraufzubeschwören, das wir uns nie und nimmer leisten können. Und ich habe vorhin gesagt, was hat man dem Putin nicht alles da angeheftet? Zum Beispiel nehmen wir eine NZZ, die haben ja schon im Oktober 22 geschrieben, ja, die Russen haben faktisch diesen Krieg verloren, im Februar 23 werden die Ukraine Mariupol zurückerobern und so weiter, sie haben sie bereits aus Teilen des Donbass rausgeschmissen, bei Cherson hätte man sich zurückgezogen. Ich habe Ihnen hier gesagt, damals, aber auch in aller Vorsicht, ich habe ja auch nicht den Überblick da über die Front, aber ich habe einfach etwas, glaube ich, kritischer hingehört, dass das taktische Rückzüge waren, dass daraus noch nicht diese weitgehenden Schlussfolgerungen gezogen werden dürfen und dass die schiere Größenordnung einfach einen zurückhaltend macht. Man hat die Russen immer wieder unterschätzt. Die Franzosen haben sie unterschätzt, die Deutschen haben sie unterschätzt im Zweiten Weltkrieg auf fürchterlichste Art und Weise. Aber man kommt immer wieder in die gleiche Schallplatte hinein und die NZZ hat da eben auch irgendwo einen Sprung im Vinyl. Die Robert Habecks abgesagtes TV-Duell, die deutschen Grünen haben keinen Anspruch auf die Zuneigung von Journalisten. Ja, ist für mich interessant, dass das in den Medien überhaupt nicht angeprangert wird, wie man jetzt im deutschen Fernsehen da die AfD ausgrenzt. Das versucht ja unser Fernsehen auch immer, die SVP da etwas auszubremsen und wegzupushen. Nun, in Deutschland haben diese Versuche mehr Erfolg. Jahresansprache von Wladimir Putin in Russland. Er sei jederzeit bereit zu einem Treffen mit Donald Trump. Man habe sich sicher viel zu sagen. Und er hat da bekannt gegeben, dass alles eigentlich mehr oder weniger nach Plan laufe in der Ukraine. Russland stoße vor und aus Kursk würden die Ukrainer hinausgeworfen. Wir hören auch Meldungen, dass Präsident Zelensky nun offiziell gesagt haben soll, dass da die Krim nicht verteidigt würde und so weiter. Das müsste man noch verifizieren. Aber unabhängig von diesen Aussagen, es wäre viel, viel einfacher mit weniger Opfern zu haben gewesen, einen Verhandlungsfrieden bereits im April 22. Aber was ist da passiert? Die Westler, die Amerikaner, die Briten haben die Ukrainer faktisch ja aufgestachelt, ihnen gesagt, schließt ja keinen Kompromiss mit den Russen. Man hat sich einmal mehr verzockt. Das ist keine Rechtfertigung von dem, was die Russen machen. Ich betone das immer wieder, weil es da draußen auch diese Inquisitorengesichter gibt und um die ein bisschen zu ärgern, dass man es denen ja nicht so leicht machen kann. Und es stimmt auch nicht, ich will das gar nicht rechtfertigen, ich bin nicht für den Krieg, aber ich bin vor allem dagegen, die eigenen Dummheiten mit den vermeintlichen oder tatsächlichen Dummheiten der anderen Seite zu rechtfertigen. Das ist einfach eine unerwachsene Art und Weise, sich mit den eigenen Fehlern zu beschäftigen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von der schweizerischen Ausgabe. Ich melde mich gleich wieder zurück mit dem internationalen Programm. Machen Sie es gut. Einen wunderschönen Weihnachtsauftakt wünsche ich Ihnen. Nächste Woche werde ich voraussichtlich keine Morgendailies machen. Wir sind aber mit dem Zauberberg in Davos für Sie da, Christoph Mörgeli und ich. Natürlich online laufende Berichterstattung, aber ich gönne die Frühstücke jetzt an meiner Familie und sollten da nicht irgendwelche unvorhersehbaren Ereignisse eintreffen, verschone ich Sie mit meinen Morgenpredigten. Es beginnt also jetzt dailymäßig eine ganz finstere Zeit für Sie, aber keine Angst, ich melde mich zurück mit noch mehr Eindrücken, mit Lesefrüchten und allem Möglichen, bisschen, was mich da über die Weihnachtstage beschäftigt. Ich freue mich schon aufs Comeback und vielleicht bin ich mittlerweile schon so süchtig, dass ich auch zwischendurch mal eine Sendung einstreuen möchte, wenn es meine Familie erlaubt. Wir werden sehen. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen eine tolle Zeit und ein Wiedersehen gleich jetzt bei den internationalen News. Alles Gute, bis bald. Wunderschöne Weihnachten und falls wir uns zum letzten Mal hören, direkt an dieser Stelle ein wunderbares, großartiges neues Jahr. Es wird sicher anspruchsvoll, aber es gibt Lichtblicke und wir haben es selber in der Hand, in den Demokratien, wenn man dieses Wort schon immer verwendet, in den Demokratien eben dafür zu sorgen, der Bürger ist der Chef, dass eben die Politik in die Richtung läuft, in die sie laufen muss. Denn das ist ja das Wichtigste. Am Schluss sind wir selber verantwortlich. Es gibt keine Entschuldigung, meine Damen und Herren, und man darf auch die Fehler der Politiker nicht mit eigener Überheblichkeit und Besserwisserei oder die Besserwisserei der Politiker womöglich noch übertrumpfen wollen. Machen Sie es gut. Ganz herzlichen Dank für alles. Wahnsinnig, welche Fortschritte wir in diesem Jahr machen konnten, punkto YouTube-Abonnenten. Aber ich will gar nicht länger werden. Melde mich zurück in wenigen Minuten bei der internationalen Ausgabe. Bis gleich.